Die Lehrveranstaltung selbst ist zugänglich über philo.at Wiki und dann unter Lehrveranstaltungen Bildung und Datenbanken, auch unter der Woche und unter der Woche ganz besonders bemerkenswert für Mitarbeit, Interaktionen. Bevor ich das weiter ausführe, weise ich Sie darauf hin, weil auf sowas vergesse ich sehr gerne, dass die nächste Woche die Vorlesung ausfällt, weil ich im Ausland bin. Wir haben zu Beginn der vergangenen Sitzung, habe ich kurz erwähnt, dass es vor einem Semester diese mehr oder weniger spontan, also nicht nur mehr oder weniger, sondern ganz spontan entstandene Entwicklung gegeben hat, dass Studierende den Audiostream, den wir hier produzieren, genommen haben und auch gleich transkribiert haben. Sie können sich vielleicht erinnern, dass ich da so ein bisschen vorsichtig und selbst noch eher staunend umgegangen bin mit dem Phänomen und Ihnen nicht irgendetwas aufs Auge drücken wollte für dieses Semester, was vielleicht nur im Kontext von Open Source aktuell und motivierend gewesen ist. Das ist nicht der Fall. Sie sehen hier die Tabelle für dieses Semester. Die Frau Rieck hat nicht nur am Montag schon gesagt, dass sie die erste Vorlesung transkribieren würde. Sie hat es am Freitag auch schon durchgeführt gehabt. Das heißt, wenn Sie hier auf Rieck drücken, haben Sie die transkribierte gesamte Vorlesung vom vergangenen Freitag. Das sollte Sie bitte nicht dazu bewegen, wenn das nächste Mal nicht am Donnerstag oder Mittwoch oder Freitag vorhanden ist, zu sagen, wo ist die Vorlesung? Das ist doch ausgemacht gewesen. Das finde ich eine Unverfrorenheit von der Art, die immer wieder mal vorkommt und die an denen natürlich diese technischen Einrichtungen selbst nicht ganz unschuldig sind, weil man Erwartungen erweckt, die dann einigermaßen habituell auch gleich eingeklagt werden. Es handelt sich aber, und das ist mir darum wichtig, darum sage ich es auch, nun wirklich nicht um etwas, was vom Establishment zusätzlich verordnet wird als Lernplattform, zu der man sich anmelden muss, damit man eine Note kriegt und so weiter, sondern es ist eine Aktivität, die mit Hilfe gewisser technischer Vorkehrungen angeboten wird und die ergriffen wurde von Studierenden. Es gibt gerade noch eine Vorlesung, wie Sie sehen, für die sich noch niemand gefunden hat. Die Anleitung darüber, wie man umgeht mit dem Projekt, stammt von Andreas Kirchner vom vergangenen Jahr. Ich habe sie hier rüber kopiert. Da ist das alles ziemlich genau beschrieben. Eine kleine Wermutsperle, ein kleiner Wermutstropfen im vergangenen Semester mit diesen Aktivitäten war die folgende: dass es zwar relativ leicht gelungen ist, Transkriptionen für die Vorlesung zu organisieren, dass aber die Diskussion im Wiki selbst, die eigentlich bei mir im Vordergrund gestanden wäre, als eine gemeinsame Aufarbeitung der Themen und Problemstellungen, die ich Ihnen hier vorstelle, dass diese Diskussion während der Woche im Wiki über die Diskussionsseite nicht wirklich in Gang gekommen ist. Da ist in diesem Semester aber auch relativ rasch schon etwas passiert, was ich sehr wichtig und hilfreich finde, nämlich es gibt schon mal eine erste Reaktion auf Themen vom vergangenen Mal. Die Konvention ist die, dass hier auf der Diskussionsseite gut unterkommt. Und hier haben wir eine Reihe von Faksimiles aus der letzten Falterbeilage Durst, zu denen ich dann gleich was sagen möchte. Vorher noch eine kleine atmosphärische Bemerkung, auch aus sozusagen Rahmenvorbereitung. Ich habe mir so die Aufgabe gesetzt, so viel ich kriegen kann, 1:1, Woche für Woche, ein kleines Video vom ersten Satz der 5. Symphonie Beethovens sukzessive da reinzustellen. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Wenn Sie mögen, ist es, glaube ich, ein schöner Ansatzpunkt, sich Gedanken darüber zu machen, was denn der Unterschied zwischen einer solchen Karajan-Aufnahme aus den 60er Jahren und einer Toscanini Aufnahme bedeutend früher, also einigermaßen früher ist. Ich gebe vielleicht zwei kurze Hinweise dazu. Das, was mit Bildungs-, was mit der Vermittlung von Bildungsgütern und mit der Einstellung der Kulturproduzenten und Produzentinnen im Rahmen dieser Vermittlung passiert ist im 20. Jahrhundert, lässt sich in der Differenz zwischen den beiden Einstellungen, Attitüden, Gesten sehr, sehr schön sozusagen demonstrieren. Und das Zweite, was ich kurz als Bemerkung mache, das sind, wäre auch ein ausgesprochen lohnendes Beispiel für die Interaktion und die Interdependenz von Medientechnik und Bildung. Also wenn Sie die Toscanini-Clips, den Toscanini-Clip sehen, dann werden Sie darauf achten vermutlich, dass zu einem Zeitpunkt, an dem die Videotechnik noch nicht so stark war, es waren einfach noch nicht so viele Kameras in der Gegend und die Kameras waren noch nicht so leistungsfähig und instrumentalisierbar, dass da noch etwas möglich ist, was heutzutage beinahe schon nicht mehr möglich ist, nämlich dass Sie ein Bild haben und in dem Bild bewegt sich etwas und Sie sehen das nicht richtig. Das ist heutzutage, ja, also gerade in Konzertaufnahmen, ist ja eher pfui, nicht? Eine Totale eines Orchesters und Sie sehen nicht, wie das Orchester, wie im Wellengang eine gemeinsame Bewegung vollzieht oder so, sondern Sie sehen nur in der Mitte und weiter hinten Leute, die ein bisschen verloren an ihren Streichinstrumenten schrummen. Das ist als Dokumentation geht das durch, aber als etwas, was medienmäßig effektiv sein soll, ist es, sagen wir mal, eher ein Langweiler. Und Karajan hat die besondere Qualität auch gehabt, schon sehr, sehr früh das zu merken und das zu sozusagen auch umzusetzen und eine Form der Darstellung von klassischen Musikstücken zu wählen, die angepasst ist und eingedacht ist auf die Möglichkeiten der medialen Vermittlung. Das wiederum ist ein entscheidender Beitrag in der gegenwärtigen Debatte um Bildung und um den Abgesang der Bildung, um die Unbildung, was alles damit verbunden ist, nämlich insbesondere im Zusammenhang mit der Klage darüber, dass die Bildung verloren geht, dass die Bildung nur mehr an Reize hat, wenn es ums Geldverdienen geht. Das heißt, wenn man die Sache so darstellt und so präsentiert, dass man es verkaufen kann. Also diese Rahmenbedingungen will ich ein bisschen in Erinnerung rufen durch diese kleinen Hinweise. Aber damit mal genug dazu. Und ein paar Bemerkungen zu dem Beitrag von Herr oder Frau Google Plex. der Beitrag besteht darin, dass wie gesagt, in dieser Broschüre Durst eine Auseinandersetzung, die, wie ich zustimmend bemerken würde, eher halblustig ist, zwischen Universitäten und Fachhochschulen stattfindet. Und diese Auseinandersetzung, die auf der Ebene einer Karikatur und auf der Ebene von einem gefakten Psychotest und einer ganzen Reihe von anderen Schlagworten stattfindet, diese Auseinandersetzung ist nun scheint mir tatsächlich instruktiv und hilfreich für jemanden, der an einer Universität heute so eine Vorlesung macht wie Bildung und das durchaus mit all den allgemeinen und kulturtragenden Assoziationen verbunden ist, die der Bildungsbegriff heutzutage eben mit sich führt. Die Auseinandersetzung, die hier zu führen ist, in diesem Zusammenhang habe ich ein bisschen versucht zuzuspitzen, im Anschluss an diese Auseinandersetzung Fachhochschule und Universität. Und ich würde folgende Bemerkungen zunächst mal in die Debatte einführen, dass es nämlich erstens bestimmte wissensvermehrende Tätigkeiten gibt, um es mal so zu sagen, also Kurse, um es sehr neutral zu sagen, die immer wieder angeboten werden, in verschiedensten Bereichen angeboten werden, die gewisse Kompetenzen stärken und die außerhalb des Bildungsgedankens positioniert sind. Also als Beispiele habe ich genannt Skikurse, Kochkurse, Türkischkurse, um mal drei zu nehmen. Das sind Dinge, da geht man hin, ohne dass man in diese allgemeine Bildungsdebatte irgendwie eingebunden ist. Das ist einfach eine Bereicherung von menschlichen Kapazitäten. Da ist nicht die Rede davon, da ist natürlich die Rede davon, dass schon, nicht? Es gibt bessere und schlechtere Skikurse, die sind auch sozusagen bewertbar mit Sternchen oder sonst etwas, aber die besseren oder schlechteren Skikurse beziehen sich auf die Kundenfreundlichkeit, wollen wir mal sagen, auf ein beschränktes Ziel der Steigerung von Kapazitäten und Fähigkeiten. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, es hat diesen Typus von Fähigkeiten, von Trainieren, Verstärken, Aneignen von Fähigkeiten, den gibt es durchaus auch in dem, was die klassische Universität ist. Und als Beispiel habe ich das Medizinstudium zum Beispiel genannt. Man könnte auch sagen, das Jusstudium sind zwei zentrale Pfeiler der klassischen Universität, die beide eine ganz stark reglementierte und von Berufsinteressen gesteuerte Ausbildungsordnung vorschreiben, die einem also sehr, sehr viel abverlangt und aus der man nicht beliebig wählen kann und aus der man nicht rausfallen kann, ohne das Ziel zu verfehlen. Nicht umsonst hat die Rechtsanwaltskammer und die Ärztinnenkammer haben den Griff auf diese Universitätsausbildung. Das sind sozusagen sehr verschulte Bereiche, in denen man seit hunderten Jahren Berufsausbildung mitgeliefert, also nicht nur mitgeliefert, sondern hauptgeliefert bekommt. Und diese integrierten, in die klassische Universität integrierten Fakultäten der Berufsausbildung sind niemals, sind also nicht wirklich als Teil der Universität problematisiert worden. Es gibt die Klage, es gibt unter den Betroffenen die Klage, Medizin ist keine Wissenschaft, sondern wie gesagt ein Handwerk in einer Weise, und an der Universität lernt man an dieser Stelle was Handwerkliches. Aber die Universität selbst ist von dieser Form von Fachgerichtetheit ist sie sozusagen nicht betroffen, unter anderem auch, weil die Lehre natürlich eingebettet ist, in diesem Fall in einen zusätzlichen zweiten Bereich, den Forschungsbereich. Und nun gibt es aber nach den historischen Gegebenheiten die sogenannte ehemalige große philosophische Fakultät, das, was man dann Geisteswissenschaften genannt hat und dann Kulturwissenschaften, was heutzutage sozusagen Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften sind im Schwerpunkt. Und diese Abteilungen, diese Fakultäten der jeweiligen Universität, die sind organisiert tatsächlich nach einem anderen Prinzip, nach dem Prinzip des akademischen Vorgehens, des akademischen Lebens. Historisch gesehen sind die verschiedenen lateinischen Worte, die als Relikte oder als Indikatoren noch vorhanden sind, also wie Senat, Dies Academicus, solche Sachen, oder wenn man es weniger, wenn man es wenig philologisch nimmt, mit Formulierungen wie akademische Freiheit, akademisches Viertel oder höhere Bildung, sind Erinnerungszeichen daran, dass hier eine Konzeption von Erziehung Platz hat und verteidigt worden ist, die sich beruft ganz explizit von der Geschichte her auf den auf das Erziehungsprojekt der auf das humanistische Erziehungsprojekt, also auf das, was seit den griechischen Aufbrüchen, von denen ich das letzte Mal schon erzählt habe, im Anschluss an Ado, einen bestimmten Typus von menschlicher Lebensgestaltung enthält. Und dieser Typus ist dadurch gekennzeichnet, um es mal sehr abgekürzt zu sagen, dass man jenseits der Sekundarstufe, das ist natürlich jetzt ein neutraler, gegenwärtiger Begriff, also nach 16, 18 Jahren, nachdem man aufgesetzt über die Elementarschule noch ein erstes erstes Bildungsunit da drinnen hat, jenseits der Sekundarstufe, wenn man an die Universität geht, dass dieses an die Universität gehen, um sich noch weiter auszubilden und zu lehren, dass das im klassischen Sinn geschieht in einem neuartigen Freiraum. Sie sind schon Erwachsene, sie sind nicht mehr Adoleszente, sie sind jenseits der Pubertät, und von ihnen wird verlangt und es wird ihnen angeboten, ein Typus, also in den Geisteswissenschaften jetzt, wie gesagt, in der Medizin und im Jus-Bereich schaut das anders aus, aber in den Geisteswissenschaften wird ihnen angeboten, ein Typus der Auseinandersetzung mit Wissen, der eine höhere Verantwortung, eine höhere Freiheit, eine höhere Ambition enthält, nämlich die der höheren Bildung, der akademischen Würde, der Doktoratsstudien, was immer Sie dabei haben wollen. Und zu dieser höheren Würde gehört eben eine höhere Verantwortung und gehört eine neue Form des intermediären Lebens zwischen der Teenager-Situation und der Berufssituation. Also die Berufssituation, wo es darum geht, was können Sie verwenden, wo kriegen Sie Geld für das, was Sie können, und die Teenager-Situation, wo Sie noch herumprobieren dürfen. Zwischen den beiden gibt es eine Lehrsituation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Sie das Angebot haben, sich selber auszusuchen, wie Sie sich vervollkommen, mit der Absicht, also mit der Erwartung und dem Versprechen durchaus mit dabei, dass dieser Prozess ihrer eigenen Vervollkommnung letztlich ihnen dann hilft, auch genügend Geld zu verdienen, mehr Geld zu verdienen als die, die sich diesen Prozess der Selbstvervollkommnung nicht gegeben haben. Ich erzähle Ihnen Selbstverständlichkeiten aus dem traditionellen Bildungssystem. Und der Grund, warum ich es Ihnen erzähle, ist, weil hier einerseits ganz starke und durchaus plausible Voraussetzungen und gesellschaftlich gebahnte Routinen drinnen sind. Also ein Magister zu haben, ein Doktorat zu haben, ist noch immer etwas, weil aber zweitens auch nicht zu verbergen ist, dass da ganz massive Einbrüche in der Selbstverständlichkeit dieser Karrieren stattfinden. Also so viel ist es wiederum auch nicht mehr, heutzutage ein Doktorat zu haben. Das wäre quasi die zweite Situation. Und warum kommt das? Woher ist das, wo ist das zu sehen? Das ist daran sozusagen abzulesen, das hängt auch daran, dass mit dem Übergang von einer Elite-Universität, also einer Universität für die 8-12% Akademikerinnen Kinder plus einer gewissen Quote vom Rest der Bevölkerung, die in den 50er Jahren, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch normal war, eine Öffnung der Universitäten in Richtung Volksuniversitäten, Massenuniversitäten stattgefunden hat, wenn sie sich, es hat sich ja schon ein bisschen gelichtet hier die Reihen, aber Sie kennen eine ganze Reihe von Veranstaltungen, vermutlich in der Philosophie und sonst wo, wo Sie gerade am Anfang des Semesters den Charakter der Massenuniversität am eigenen Leibe miterleben können, indem Sie nämlich hier hinten in der Ecke gedrängt oder überhaupt gar nicht im Raum Platz haben. Mit dieser Form, in der auch noch vorgegeben ist, von gewissen politischen Instanzen, insbesondere der OECD und der EU, dass die Akademikerinnenquote in Österreich zu wenig ist, dass die auf 30-40% hinaufgehen soll. Mit dieser bildungspolitischen Entwicklung wird das ehemals von mir beschriebene, also das beschriebene, ehemals geltende Versprechen einer einigermaßen abgekapselten, gediegenen Persönlichkeitsbildung, die mit verpackt ist in einem Universitätsstudium, wird zunehmend problematisch. Und das ist nun der Punkt, an dem die Universitäten konfrontiert sind, jetzt komme ich zu den Fachhochschulen, konfrontiert sind mit einem anderen Angebot. Und zwar das Wichtige ist jetzt, daher kamen meine Türkischkurse und so, nicht als du kannst das und das auch noch lernen und es hilft dir vielleicht im Beruf oder im Urlaub, sondern an der Stelle, wo die Universitäten platziert gewesen sind im Rahmen dieser akademischen Freiheit für die 8-12% der Bevölkerung, die es dort hinauf schaffen und dann noch sich das leisten können, an dieser Stelle noch nicht zu arbeiten. Für diese Leute gibt es jetzt ein anderes Angebot. Und dieses Angebot ist platziert und ist definiert genau nicht durch akademische Freiheit. Und wenn es dort einen Senat gibt, dann trägt der keine schönen Talare und einen Dies Academicus wird es dort auch nicht so schnell geben. Das wird vielleicht auch nicht ganz stimmen, weil die Logik solcher Institutionalisierungen ist, dass sich das vielleicht auch unerwartet entwickelt. In jedem Fall aber ist das Angebot, dass ein durchaus polemisches auch, oder kann als polemisch betrachtet werden. Es gibt dort Zulassungsvoraussetzungen und Studienplatzgarantien und eine gewisse Form von Verpflichtung der Institution, aber die, so wie an der Uni gibt es auch eine Verpflichtung der Institution, aber der Unterschied der Verpflichtung ist sehr, sehr signifikant. Während Sie in einer Fachhochschule, wenn Sie mal drinnen sind, eine gewisse Garantie haben, dass ein entsprechend ausgetüfteltes und nach bestimmten Kriterien wirkungsvolles Studienprogramm Ihnen angeboten wird, mit dem Sie auf dem Arbeitsmarktsektor eine direkte positive sozusagen Bewerbung platzieren können. Wenn die Fachhochschulen das nicht leisten, dann haben sie ihren Zweck versäumt. Im Gegensatz zu dem gibt es das von mir beschriebene Angebot an der Universität, das gerade nicht enthält, dass sie, wenn viele Leute dort auch hingehen wollen, in dem Hörsaal einen Platz finden werden. Sie haben den geradezu skurrilen Ungleichsfaktor, dass Fachhochschulen, die eigentlich eine viel sozusagen fachspezifischere, eingeschränktere Breite und ein eingeschränkteres Angebot haben, dass diese Fachhochschulen, in die sie nur reinkommen nach sozusagen bestimmten Prüfungen, eine gewisse Qualität anbieten können und halten können, gewisse Kriterien von sozusagen sowohl Studierbarkeit als auch Fachkompetenz anbieten und durchsetzen können, die wir an der Universität weder durchzusetzen gewohnt sind, noch geneigt sind in einer gewissen Weise. Alle, die an die Universität kommen, können dort alle Veranstaltungen, also viele Veranstaltungen besuchen, können dort Prüfungen machen. Und wenn sie die Prüfungen nicht bestehen, dann können sie es nochmal und nochmal machen. Das heißt, das ist eine Situation, die aus dem ehemaligen akademischen Freiheitsbereich kommt, der davon charakterisiert war, dadurch charakterisiert war, dass man es mit einer halbwegs überschaubaren und einem halbwegs vernünftigen Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden zu tun gehabt hat, die in diese Prozesse eingetreten sind, in einem Publizistikstudium zum Beispiel, um ein zugegebenermaßen extremes Beispiel zu nehmen, ist das alles vollständig zerstört. Sie haben zwar die Freiheit, alles zu machen, aber nicht eine Chance, wirklich in einer gedeihlichen, Schritt für Schritt Ausbildung mit Rückmeldung, mit vernünftigen Lernratios in die Sache hineinzugehen. Und das heißt, an dieser Stelle ist das, was akademische Freiheit ist, eine sehr allgemeine, aber auch etwas zahnlose Affäre. Ende jetzt meiner Bemerkungen zur Fachhochschule. Die Auseinandersetzung zwischen Fachhochschule und Universität müssen Sie unter diesem Aspekt sehen, nämlich dass es da eine alte Institution gibt, die in ihrer Funktion einigermaßen erschüttert ist und die in dieser Erschütterung noch extra jetzt eine Konkurrenz mit den Fachhochschulen hat und eine Debatte zu führen hat, die sich bezieht auf die von mir genannten Basisbeobachtungen. Ich möchte, und dann komme ich sozusagen weg von diesem Diskussionspunkt, zwei Dinge noch hervorheben. Das eine ist, dass die Debatte um die Bologna-Reform ein wesentlicher Umschlagplatz, Tummelplatz, wenn Sie wollen, ist, um den herum sich die genannten Schwierigkeiten gruppieren. Das ist der nächste Punkt, auf den ich eingehen will. Also wie ist das einzuschätzen? Was ist passiert mit der Bologna-Reform? Und der zweite Punkt, der nicht so ad hoc ist, sondern der jetzt nochmal dazu dient, Ihnen den Zweck dieser Vorlesung vor Augen zu führen. Der zweite Punkt ist der, dass ich nicht hier stehe, um die bewährten Strukturen und Leistungen der Universität jetzt zu preisen und zu vertreten, sondern die Frage zu stellen, was denn die Voraussetzungen, die Entstehungsbedingungen und die Entwicklung dieses Bildungsbegriffes sind, die ich Ihnen, also den Bildungsbegriff, den ich Ihnen in zugegebenermaßen eben jetzt zunächst einmal noch ausgesprochen skizzenhaften und andeutungsweisen Stichworten in Erinnerung gerufen habe. Und diese beiden Punkte, und das wird heißen, ja, das ist doch so, diese beiden Punkte, also Einstieg nochmal bei der Bologna-Reform und dann eine länger anhaltende Auseinandersetzung mit den Wurzeln des Bildungsbegriffs und ihrer Entwicklung in der europäischen Philosophiegeschichte, kann ich damit gut beginnen, dass ich verweise auf ein Buch, das vor kurzem erschienen ist, Bildungsphilosophie, Grundlagen, Methoden, Perspektiven, vergangenes Jahr in Freiburg im Breisgau erschienen. Und Rudolf Rehn, der im Übrigen, das passt sehr gut dazu, auch in ein kleines Büchlein herausgegeben und kommentiert hat über das Höhlengleichnis, also griechisch-deutsch Höhlengleichnis plus Vorwort und Nachwort und Erläuterungen. Also dieser Rudolf Rehn hat als Herausgeber dieses Bildungsphilosophie-Readers auch am Beginn einen ersten Beitrag geleistet, und in diesem Beitrag macht er etwas, was mir sehr zugute kommt, womit ich gut anfangen kann, nämlich er bezieht eben auch die Bologna-Debatte auf die klassische Philosophie-Geschichte, auf die griechische Philosophie und auf Platon, indem er macht es auf eine Art und Weise, die sich von dem etwas unterscheidet, was ich vorhabe. Aber es ist hilfreich und sinnvoll, das als einen Ausgangspunkt zu nehmen. Ich hätte Ihnen, ich habe mich da davor zurückgehalten, Ihnen massiv aus den Debatten, vor allem im deutschen Feuilleton und in der deutschen Universitätslandschaft, massiv zu zitieren aus den Debatten um Bologna. Es gibt eine ausgesprochen kräftige, artikulierte und weitreichende Ablehnung der Bologna-Initiativen im deutschen Hochschulbereich. Im österreichischen ist es nicht ganz so artikuliert, aber durchaus auch verbreitet. Und woher kommt diese Ablehnung? Sie kommt wesentlich aus Faktoren, die zu tun haben mit damit, dass die Institution Universität sich in der Zwickmühle, also in der Defensive, sagen wir mal so, sich in die Defensive gedrängt sieht durch die beschriebenen Öffnungen zur Massenuniversität. Die Universität ist, könnte man sagen, an der Stelle, also jemand, der einigermaßen mit offenem Auge zusieht, welche Dinge wir hier leisten können an der Universität und welche Dinge wir nicht leisten können, wird zugeben müssen, dass universitäre Existenz, die universitäre Existenz für Studierende im Sinne des der Reifung der Persönlichkeit, der Ausbildung der Persönlichkeit durch die Nähe zum Wissen, durch die Nähe zu dieser etablierten Gruppe von Hochschullehrenden, die in forschender Kommunikation mit Wahrheiten stehen, dass das sehr schlecht zu machen ist, in vielen, vielen Fällen schlecht zu machen ist. Und sozusagen je bedrohter diese Form, dieses Ideal ist, desto nervöser sind natürlich die Reaktionen, wenn kritisiert wird, dass das hier nicht geleistet werden kann. Und die Bologna-Kritiker haben eine ausgesprochen traditionsgestützte Urszene, könnte man sagen, für ihre Kritik an dem, Entschuldigung, die Bologna, ja, die Bologna-Gegner haben eine Urszene für ihre Kritik an dem, was ihnen da entgegengehalten wird, wie sie selber kritisiert werden. Und diese Urszene ist Sokrates gegen die Sophisten. Das ist etwas, was ich inhaltlich, nicht unter diesem Aspekt, aber inhaltlich in der vergangenen Semestervorlesung ein bisschen ausgeführt habe. Wenn Sie Stellen suchen, in denen Sokrates gegen die Sophisten genau diesen Faktor, nämlich den Faktor, den ich jetzt gleich ansprechen werde, stark macht, schauen Sie am Anfang der Vorlesung, wie gesagt, vom letzten Semester hin. Der Faktor Sokrates gegen die Sophisten ist der, dass die Sophisten sozusagen Kurse anbieten. Die bieten das an, die bieten das an, was man für Geld als Erweiterung von einzelnen Kompetenzen zahlen kann. Diese Ökonomisierung des Wissens, das ist jetzt der gegenwärtige Ausdruck, diese Situation, in der man sich etwas leisten muss, es sich leisten können muss, nämlich jetzt was, Wissen sich leisten können muss, das ist die Situation, die hier zur Debatte steht. Sie, und zwar insbesondere an der Stelle, das ist eine starke Position der Universität, eben nicht an der Stelle, wo es um einen Skikurs geht, nicht an der Stelle, wo es um eine Extra-Kompetenz geht, ein Fahrkurs oder sowas ähnliches, sondern an der Stelle, wo es um Wissen, wo es um Wissen und um Einsicht geht. Wissen oder Einsicht, Wissenschaft, Wahrheit, wie immer Sie das wollen, hat eine Position, die ein wenig anders funktioniert. Das muss man einfach so statuieren, das ist keine Beobachtung, von der man ausgehen muss. Die hat eine Position, die ist anders als Autofahren können, Skifahren können oder Spanisch können. obwohl das natürlich auch Wissensbestandteile alles enthält. Und wie kommt es dazu und was ist die Position und die Bedrohung, die sich mit diesen Wissenskompetenzen verbindet? Ich lese Ihnen vielleicht mal ganz einfach ein bisschen was vor von dem, was der Herr Rehn hier schreibt. Ein europaweit geplantes, schon eingeführtes Bachelor- und Masterstudium, das weitgehend unter marktstrategischen Gesichtspunkten konzipiert worden ist. Größere Effizienz durch Verkürzung der Studienzeit, Konzentration auf die Vermittlung eines berufsnahen Basiswissens, Leistungssteigerung durch Ausleseverfahren und permanente Leistungskontrolle. Nimmt man noch hinzu, dass die Wahlmöglichkeiten gegen Null tendieren, dann leuchtet ein, dass Bachelor und Master in der Tat einen radikalen Bruch mit dem bedeuten, was man bisher unter einem akademischen Studium verstanden hat, nämlich ein im Rahmen des Möglichen selbstbestimmtes freies Lernen, das sich an Sachproblemen orientierte und nicht an den Erfordernissen des Marktes. Das ist die starke Ansage von Vertretern des Universitätssystems und das ist die Profilierung, wenn Sie so wollen, gegenüber den Fachhochschulen. Und es gibt für diese Position nun eben eine schöne Vorgabe, eine schöne Schablone, könnte man sagen, die von mir anfangs auch angesprochene humanistische Tradition, die griechische Tradition und die platonische Philosophie geradezu ideal geeignet erscheinen lässt, um in dieser Diskussion ausgenützt zu werden. Platons Idee einer ganzheitlichen, selbstbestimmten und durch Muße gekennzeichneten Bildung steht quer zu den vorherrschenden Tendenzen in der gegenwärtigen Bildungspolitik, die Ausbildung statt Bildung will, auf eine praktische, berufsnahe, marktorientierte Erziehung setzt, verkürzte Bildungs- und Erziehungsgänge anstrebt, Bildung in vielen Bereichen privatisiert, Studiengebühren einführt und Wissen auf Faktenwissen reduziert. Und dann haben Sie die Schlagworte, die daraus folgen. Die heutige Bildungspolitik ist sophistisch geprägt, Bildung geschrumpft auf das, was schnell, kurz und bündig erlernbar und in der Praxis anwendbar ist. Ich bin gerne bereit, hier in auch sozusagen ad hoc ein bisschen das zu diskutieren, will aber vorher ein paar Hinweise noch setzen, die einen etwas anderen Akzent in die Sache reinbringen. Ich habe Ihnen auf der einen Seite hier einen Link zu einem Text, den ich vor einem halben Jahr geschrieben habe, zur Bologna-Reform gegeben, den ich jetzt vielleicht nicht im Einzelnen vortrage, das können Sie lesen. Ich werde sozusagen anknüpfend an ein paar Basics Ihnen versuchen, meine Sicht dieser Umstände nahezubringen. Man muss als erstes mal sagen, das ist eine wirklich zentrale neue Entwicklung, die ich neutral, also eine zentrale globale Entwicklung, die ich Ihnen neutral einmal ganz einfach angebe und vorstelle. Es hat sich durch die Bologna-Reform insofern ein dramatischer Einschnitt ergeben, eine dramatische Umstellung ergeben, dass es eine Entstaatlichung, eine, wenn Sie so willen, eine Deregulierung, eine dramatische Deregulierung des Bildungssektors in Europa hat sich sozusagen ergeben. Deregulierung in einem ähnlichen Sinn wie auf dem Markt der Mobiltelefone, der Energie oder der Aufhebung der Zollschranken, und zwar in folgendem Sinn, dass eine bisher für den Staat reservierte Kapazität eine nationale Gesetzgebungskompetenz in diesen Bereichen aufgegeben worden ist. Das ist für den Bildungsbereich deswegen sozusagen noch extra interessant, als wenn man in die EU eintritt, man, wie man zum Beispiel weiß, für Transitfragen oder auch für Fragen der also zum Beispiel der Agrarpolitik keine Kompetenz, also wesentliche Kompetenzen quasi im Beitrittsvertrag abgeben musste, die zu den berühmt-berüchtigten Zentralisierungen und Interventionen der Europäischen Kommission führen, die in einer Weise diese nicht mehr staatlich regulierbaren Dimensionen übernommen hat. Es ist von Anfang an klar gewesen, auch gerade im Hinblick auf die europäische Geschichte, dass der Bildungssektor nicht auf diese Art globalisiert werden kann, der EU-Kommission überantwortet werden kann. Darum sind auf dem Papier, und nicht nur auf dem Papier, sondern einfach nach der Rechtslage, Bildungsangelegenheiten nach wie vor Sache der Nationen. Also es ist nicht so wie die Notenbanken, die keine eigene Geldpolitik mehr betreiben können. Bildungspolitik können die einzelnen Staaten noch immer betreiben, auch innerhalb der EU. Umso interessanter und wichtiger ist die Beobachtung, dass sie das in einem sozusagen sehr hohen Ausmaß sozusagen dabei sind aufzugeben, zugunsten der genannten Bologna-Richtlinien, und dass die Gruppe der europäischen Staaten, die aus ihren eigenen Eingriff in die Bildungspolitik zurückfahren, dass diese Gruppe auch noch weit über den EU-Mitgliedern weiter attraktiv ist, also auch Kandidatenstaaten und andere sind in diesem Bologna-Konzept drinnen. Ich habe Ihnen hier ein kurzes Schaubild vorbereitet darüber, wie die neue Position der Universitäten in diesem Zusammenhang ist. Sie hatten eine alte Regelung, auf die ich dann noch gleich zurückkommen werde, in der das, was Sie hier an der Universität lernen, im Parlament beschlossen wird. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich will es Ihnen sozusagen ganz dramatisch vor Augen führen, dass es war eine Situation bis 2004, mehr oder weniger, dass, und zwar seit hunderten Jahren bis 2004, dass das österreichische Parlament ein Studiengesetz beschließt, und in diesem Studiengesetz wird vorgeschrieben, welche Studien darf es in ganz Österreich geben, was ist das Ausmaß, was sind die Basics, die Rahmenbedingungen aller dieser Studien. Das wird vom Nationalrat beschlossen. Ich habe Ihnen, gehe ich jetzt doch dazu über, weil ich Ihnen da sozusagen die erste Seite eines solchen Gesetzes zur Verfügung gestellt hat. Das ist das Bundesgesetz für die Studien an den Universitäten, UniSDG. Der Nationalrat hat beschlossen, Inhaltsverzeichnis, erster Teil, Studien an Universitäten und Hochschulen, Einteilung des Studiums, Lehrveranstaltungen, Fernstudien und so weiter. So etwas ist vom Staat beschlossen werden. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Sie nur Philosophie studieren dürfen, wenn Sie Latein können, ist etwas, was für ganz Österreich per Gesetz verordnet wird, so wie die Straßenverkehrsordnung, also die Straßenverkehrsordnung ein Gesetz ist.
bin ich erst überfordert. Aber es ist jedenfalls von dieser Art von zentraler Steuerung, die umstürzlerische Situation, die sich jetzt ergeben hat, ist die, wie gesagt, dass statt dass das Ministerium die Universitäten, das muss man auch sehen, die Universitäten waren quasi Extensionen des Wissenschaftsministeriums, waren Unterdienststellen des Wissenschaftsministeriums, die Hochschulautonomie, die verbunden gewesen ist mit dieser Ausrichtung auf einen, den sogenannten europäischen Hochschulraum, hat dazu geführt, dass das Ministerium gesagt hat, okay, wir rücken jetzt an den Rand und wir lassen den Universitäten die Freiheit, ihre Studiengänge selber zu bestimmen. Das wird nicht mehr per Bundesgesetz geregelt, sondern seit 2004 haben wir die Möglichkeit, hat jede österreichische Universität die Möglichkeit, ihre Studiengänge in bestimmten allgemeinen Rahmenvoraussetzungen selber zu gestalten, selber zu bestimmen und auch zu verändern. Diese Freiheit der Universitäten, diese Autonomie der Universitäten, die übrigens, Klammerbemerkung, mittlerweile dem Ministerium ein ziemlicher Dorn im Auge ist, weshalb die gegenwärtigen Tendenzen zur Novellierung des Universitätsstudiengesetzes darauf hingehen, dass das Ministerium wieder besser zugreifen kann auf die Universitäten, die sie 2004 frei gesetzt haben. Und interessanterweise ist das eine politische Willensstellung, ein politischer Konsens zwischen SPÖ und ÖVP. Also während der politische Konsens zwischen ÖVP und SPÖ ist, dass man die Universitäten in doppeltem Interesse, von beiden Parteien Interesse, wieder ein bisschen gefügiger machen kann. Aber die sozusagen die Idee, die in dieser Reform 2004 drinnen war, war die, zu sagen, wir geben den Universitäten die Freiheit und binden sie aber gleichzeitig ein in den europäischen Hochschulraum, in eine Wissensgesellschaft, die sich bestimmt aus den Vorgängen und aus den auch natürlich Konkurrenzverhältnissen im Rahmen dessen, was in Europa an Universitäten angeboten wird. Wir lassen die Universitäten mal machen nach ihren Plänen und wir geben ihnen Geld und beurteilen sie danach, wie sie sich behaupten im europäischen Kräftemessen, also in der Konkurrenz im europäischen Markt. Dieser berühmt-berüchtigte dynamische Wirtschaftsraum, der nach der Lissabon-Erklärung, die in der EU stattfinden soll, ab dem Jahre 2010 soll die EU der dynamischste, produktivste, innovativste Wirtschafts- und Entwicklungs- und Entwicklungsraum sein. Der enthält als Produktivfaktor Universitäten, die sich jetzt multinational ausrichten, in einem Konkurrenzverhältnis, wie gesagt, zum Rest der Mitbewerber. Das sind jetzt mal alles neutrale Darstellungen von Strukturveränderungen, mit denen wir zu tun haben und im Zusammenhang mit denen man sehr unterschiedlicher Auffassung sein kann. Das ist also Neoliberalismus ganz zweifellos in einem wichtigen Bestandteil mit drinnen. Was ich nun aber dazufügen möchte, und das ist nicht mehr so neutral, sondern das beginnt jetzt auch eine Gegenposition ein bisschen zu skizzieren. Was ich hinzufügen möchte, ist, dass diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die das als eine Attacke zur Zerstörung des klassischen Bildungsmusters interpretieren, tunlichst in fast allen Fällen vergessen zu sagen, wie sich die hergebrachten Universitäten in, sagen wir, ab dem zweiten Drittel des vergangenen Jahrhunderts entwickelt haben, auf der Basis dieser Staatsgesetzgebung und auf der Basis des Ziels, das sozusagen das explizit in den sozialdemokratischen Regimen natürlich besonders beförderten Öffnens der Universitäten für die gesamte Bevölkerung, nämlich es sind Studienbedingungen eingetreten, die dazu führen, dass dass an der Universität Wien zum Beispiel die Quote der Studierenden, die einen Abschluss des Studiums sozusagen machen, unter 50% liegt, also zwischen 45% oder sowas ähnliches, in verschiedenen Fächern unterschiedlich. Das heißt, wir haben eine Situation, in der hier zu einem ganz erheblichen Anteil Park, also zwischen Parksituationen sind, wo Leute hierher kommen, etwas hören, sich etwas nehmen, was aber nicht umgesetzt wird in einen universitären Abschluss, was ich kenne jetzt die Einzelkarrieren natürlich alle viel zu wenig, was an manchen Stellen vielleicht sinnvoll ist, was an anderen Punkten aber sicherlich mit Frustration, Ärger, Enttäuschung, Disqualifikation und so zu tun hat. Was ganz, ganz sicher vorhanden ist, ist ein hochgradiges Aussetzen des Versprechens, dass man an der Universität mit halbwegs sicherer Garantie einen Studienabschluss kriegen kann. Also in dem Moment, in dem die Hälfte, stellen Sie sich vor, ich weiß, das ist ein Wirtschaftsbeispiel, ja, aber stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein Gerät, das in dem ja, die Hälfte der Geräte, die Sie da produzieren haben, nach einiger Zeit einfach kaputt gehen, dann werden Sie nicht lange konkurrenzfähig bleiben damit, da werden sie keinen großen Erfolg damit haben. Und die Universitäten sind konfrontiert damit, und das halte ich für eine völlig berechtigte Intervention gegen das, was die Universitäten machen, sind damit und müssen damit konfrontiert werden, dass die Studienbedingungen, die sie bieten, das, was sie anbieten können, was sie und was sie sozusagen verkraften können, dass das scheint, also so wie es scheint, doch ganz massiv auseinander driftet zwischen dem, was gewünscht und gewollt ist, und dem, was wirklich rauskommt. Dazu kommt, dass ein statistisch ausgesprochen hoher Anteil von Studierenden gerade in der zweiten Phase des Diplomstudiums verloren gehen. Also wir schaffen es, sie 2-3 Jahre irgendwie zu betreuen, aber wir schaffen es nicht mehr, diesen letzten Schritt, an vielen, vielen Stellen schaffen wir es nicht mehr, den letzten Schritt zu vermitteln, der dann dazu führt, dass man sich zusammenreißt, dass man eine Arbeit schreibt, dass man eine Endprüfung macht. Also ausgesprochen viele Studierende, auffällig viele nach dem ersten Jahr, sind die nächsten zwei Jahre vergleichsweise stabil, und dann kommt nochmal der große Absturz. Das ist ein Verhältnis, das darauf hinweist, dass also genau auch die Zielausrichtung, dass da was rauskommen sollte, an der Stelle sehr im Argen liegt. Und ich erwähne das deswegen, weil die Motivation, eine der wichtigen Motivationen, und das ist sozusagen anzuerkennen, eine wichtige Motivation der Bachelor, der dreijährigen Bachelorstudien darin besteht, dass man für die Studierenden, die man verliert im vierten Jahr des Diplomstudiums eine Möglichkeit schafft, bevor sie verloren gehen, einen akademischen Abschluss zu konstruieren. Nun ist ganz klar, dass in einer solchen Situation die Antwort kommen kann, warum nicht mehr Geld und mehr Ressourcen in die vorhandenen Studienstrukturen zu stecken, so dass alle Studierenden diese Ziele erreichen können. Das ist sicherlich ein berechtigtes Modell, ein berechtigter Vorschlag, der allerdings, wie Sie sich leicht denken können, auch auf ziemlich basale wirtschaftliche Grenzen stößt. Und wenn Sie jetzt sagen, für die Bildung darf nichts zu teuer sein, dieses Geld muss eben vorhanden sein, dann mache ich darauf aufmerksam, dass das besser funktioniert hat an der Stelle, als es noch 10% waren. Ja? Und die 10% der jeweiligen Kohorte, die einen Universitätsabschluss gehabt haben, die konnte man leichter finanzieren. Das waren aber auch die, die von vornherein größere positivere Anfangsbedingungen gehabt haben. Das heißt, an der Stelle war das Ding noch kontrollierbar. Ich nehme mal einen Hinweis auf das Gesundheitssystem, in dem ja ähnliche Probleme im Prinzip auftreten, in dem, solange es so war, dass wenn Sie eine komplizierte und von ausgesprochen teuren Maschinen unterstützte medizinische Behandlung brauchen, mussten Sie nach Wien fahren, ins AK oder sonst oder ins Landeskrankenhaus Graz oder sowas. Und wenn Sie am Land in ein Krankenhaus waren, dann haben Sie das einfach nicht gehabt und Sie haben auch gar nicht die Idee gehabt, dass Sie ein kompliziertes Verfahren durchführen wollen. Unter dem Aspekt einer gleichen Gesundheit für alle schaut das anders aus. Wir haben ein Umdenken in der Weise, dass wir sagen, das geht eigentlich nicht mehr gut, dass in Adnang Buchheim Nur die Tatsache, dass man in Adnang Buchheim wohnt, darf nicht heißen, dass man schlechtere Gesundheitsversorgung bekommt. Wir brauchen diese Qualität überall. Aber es ist auch ganz klar, dass das den finanziellen Rahmen gehörig überspannt und im Gesundheitswesen nicht zu anderen Problemen führt als im Erziehungswesen auch unter diesem Aspekt, dass man sich nämlich Gedanken darüber machen muss, wie organisiert man den Widerspruch zwischen diesen gestiegenen Erwartungen, auch vor allem unter dem Aspekt der Gleichheit und den nicht im selben Sinne multiplizierbaren finanziellen Ressourcen. Das ist das eine Themengebiet, das ich sagen wollte. Also der Zustand der Studien, wie ihn die Bologna-Reform vorgefunden hat, war nicht so ideal, dass man sagen könnte, da gehört nichts geändert, rein von der Betreuung her. Das Zweite, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass auch die Konzeption dessen, was in den Curricula drinsteht, also die Inhalte dessen, was Sie da an der Universität lernen können sollen, auch nicht gerade die letzte Weisheit gewesen sind. Und um das deutlich zu machen, habe ich Ihnen hier einen kurzen Reminiszenzblick auf den Studienplan Philosophie, wie er vor der Bologna-Reform stattgefunden hat, gültig war, gezeigt. Ich sage es mal ganz kurz, was da passiert ist und was sozusagen da vorausgesetzt worden ist. Man hat gesagt, Philosophie gibt es seit hunderten Jahren. Seit hunderten Jahren ist Philosophie eingeteilt in die und die Bereiche. Nach den Bereichen, die es in der Philosophie gibt, verkünden wir auch unser Wissen. Das heißt, die Überschriften, die Sie in der Bibliothek finden, sind dieselben Überschriften, die Sie im Studienplan finden. Und das sind die Überschriften Geschichte der Philosophie, Metaphysik, Ethik, Erkenntnistheorie, Logik, Sprachphilosophie, Rechtsphilosophie. Dann wissen Sie mal, wie das Fach eingeteilt ist. Und wenn es jetzt darum geht, dass Sie die Inhalte von dem natürlich auch lernen, studieren, arbeiten wollen, dann ergibt sich in diesem Ordnung eine wirklich recht spaßige und bemerkenswerte Situation. Ich nehme es mal bei der Erkenntnistheorie, Logik, Sprachphilosophie. Wenn Sie in Erkenntnistheorie, Logik oder Sprachphilosophie was lernen wollen und so, dann müssen Sie Folgendes machen. Entweder eine Vorlesung oder eine Übung oder ein Proseminar oder ein Seminar oder ein Arbeitskreis oder ein Kolloquium. Das heißt, in Wirklichkeit, was da drin steht, ist, gehen Sie irgendwo hin. Gehen Sie irgendwo hin, Sie werden dort schon was finden. Ja? Keinerlei Überlegung darüber, was eine sinnvolle Aufschlüsselung des Studiums wäre, und das läuft unter akademischer Freiheit. Das sage ich sozusagen jetzt mal dann noch extra dazu. Und diese akademische Freiheit wird den Studierenden angeboten als holt euch doch irgendetwas, aber noch viel interessant, also für die Studierenden ist es durchaus bequem, würde ich mal sagen, aber noch viel bequemer als für die Studierenden ist es für die Lehrenden, weil die müssen sich auch überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie sie das, was sie hier zu lehren haben, auf eine Art und Weise geregelt, kontrollierbar vermitteln, dass Studierende in die Sache auch reinkommen und damit Kompetenzen erwerben. Ich kann meine Lehrverpflichtung, das ist also jetzt keine Raubersgeschichte, sondern das ist auch durchaus immer wieder mal passiert. Es gibt sehr, sehr viel anders motivierte Leute, aber im Prinzip in diesem System kann ich meine Lehrverpflichtung dadurch abdecken, an der Philosophie insbesondere, dass ich zwei Arbeitsgruppen anbiete und ein Privatissimum. Und dort kann ich meine Gedanken entsprechend offerieren und produzieren und Sie können sich die Anteilnahme an dieser Arbeitsgruppe können Sie sich mit den entsprechenden zwei Semesterstunden gutschreiben lassen und haben dann Ihre Erfordernisse im Zusammenhang mit Erkenntnistheorie oder sowas erfüllt. Das sind Zustände, die ich eigentlich schon sehr, sehr lange nicht vertreten möchte. Und diese Zustände sind nun tatsächlich in Frage gestellt und anders organisiert. Ich gehe jetzt noch auf die freien Wahlfächer nicht ein. Sie können sich das hier selber durchlesen, es spricht für sich. Die berühmt-berüchtigte Modularisierung des Studiums, die Sie immer wieder angeführt finden, hier auch als Verschulung, Fachhochschule, Reduktion von freien Wahlmöglichkeiten und so, die in unserem Bachelorstudium Philosophie im Prinzip jetzt so aussieht, enthält von der Konzeption her, und das ist ein Teil der Bologna-Reform, das muss man an dieser Stelle und kann man an der Stelle sagen, enthält die Motivation, das ganze Gebiet der Philosophie sozusagen übersichtlich in Basics und Alternativoptionen aufzuteilen und statt durchzuchecken die einzelnen traditionellen Fachgebiete, durchsichtig und plausibel zu machen, um welche Themen es sich handelt, wie die Themen zusammenhängen und welchen Studiengang man als sachlich berechtigt vorgibt. Also eine zweifellos eine gewisse Intervention, ein Eingreifen in dieses reichhaltige Buffet, von dem vorher die Rede war, aber eine Intervention, die gleichzeitig, würde ich mal sagen, motiviert ist durch die Idee, hier eine Gestalt reinzubringen, die es nicht gehabt hat, seit langer Zeit nicht gehabt hat und die die Möglichkeit gibt einer konkreteren Auseinandersetzung mit dem Fach. So viel vielleicht dazu. Da mache ich mal Pause mit meinen Bologna-Bemerkungen und frage Sie, ob Sie dazu was bemerken wollen.
Ja, mich würden doch die Erweiterungskurriculums sehr interessieren. Ich mache selber zwei Erweiterungskurriculums.
Ja, das führt mich dann doch zu den freien Wahlfächern, die ich ausgeblendet habe. Und ich nehme den Hinweis gerne auf. Ein Punkt, der in der Nationalratsgesetzgebung etwas sehr was Bemerkenswertes ist, das ist halt mittlerweile auch schon wirklich Geschichte, aber es ist eine interessante Geschichte. Der österreichische Staat war der Auffassung das ist dann 60er, 70er Jahre, war der Auffassung, dass die Kultur- und Geisteswissenschaften, was damals die Geisteswissenschaften waren, charakterisiert ist durch einen sehr hohen notwendigen Freiheitsgrad und dass dieser Freiheitsgrad der Kulturwissenschaften dadurch befestigt werden muss, dass 40% der Lehrleistungen in den Geisteswissenschaften die sogenannten freien Wahlfächer sind. Das heißt, dass das Angebot eines Studiums, also alle die Stunden, die sie machen müssen, zu 40% zusammengestellt werden kann von den Studierenden in eigener Verantwortung, nicht im fachspezifischen Curriculum sozusagen festgezurrt. Das hat ausgesprochen weitreichende Auswirkungen gehabt, in dem Moment, in dem die Universität geöffnet worden ist, weil man an der Stelle nicht mehr vorhersehen, also weil die sozusagen die in den Studienplänen vorgesehene fast 50%ige freie Gestaltung des Studiums nicht mehr wirklich in den Griff zu kriegen war, angenehm für die Studierenden in dem Sinn war, dass sie sich was zusammenstellen konnten, was ihnen gerade sinnvoll erschienen ist. Für Leute, die gewusst haben, was sie wollen und die ein gewisses Beharrungsvermögen gehabt haben, eine sehr günstige Art und Weise einer individuellen, selbstbestimmten Studiengestaltung. Sie können sich aber auch vorstellen, was auf der anderen Seite passiert ist. Es ist nicht umsonst so, dass das, was viele Leute für attraktiv finden, und dort also alle hingehen, sodass sozusagen die Wahl dessen, was gerade besonders attraktiv erschienen ist für die Studierenden, dann sehr, sehr oft völlig überlaufen war und sozusagen Gesetzlichkeiten eingetreten sind, die sozusagen eine verantwortliche Studiengestaltung ausgesprochen schwer gemacht haben, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel, das sind jetzt eben bei größeren Mengen fast unlösbare Probleme, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass eine Studienrichtung, die besonders attraktiv ist, wie zum Beispiel, Spanischkurse in Romanistik, die eingerichtet sind, damit Romanisten und Romanistinnen Spanisch lernen, als zum Beispiel zweite romanistische Sprache, dass diese Spanischkurse für Romanistinnen im Rahmen des Romanistikstudiums durch Interessierte an freien Wahlfächern geflutet worden sind. Also Hunderte von Leuten haben beansprucht die Spanischkurse in der Romanistik, die gedacht sind für die 30, 40, 50 Romanistikstudierenden, was dazu geführt hat, dass die natürlich ständig am Limit operiert haben mit ihren Geldmitteln, dass keine Möglichkeit gewesen ist, diese Wahl der Studierenden irgendwie zu regeln, außer man schmeißt sie raus. Was ist passiert, wenn man schmeißt aus irgendeinem Grund extra raus, die Leute, die nicht Romanistik studieren? Sie können sich leicht vorstellen, was dann passiert ist. Dann haben alle Leute ein Zweitstudium Romanistik oder viele Leute ein Zweitstudium Romanistik begonnen und haben eine Blase in der Romanistik erzeugt. Die waren völlig uninteressiert an dem, was sonst die Romanistik leistet. Die wollten einfach einen Spanischkurs haben im Rahmen ihrer freien Wahlfächer. Und diese Art von Entwicklung ist quasi vorprogrammiert in dieser Logik. Ich komme jetzt zu den Erweiterungskurricula. Diese Vorgabe der 40% freie Wahlfächer ist nicht mehr im Gesetz drinnen. Es ist ganz im Gegenteil so, wir können uns unsere Curricula selber machen. Wir haben aber aus historischen Gründen die Schwierigkeit, mit dieser Praxis, die ja eingeführt ist und die ja auch etwas zu tun hat mit einem unerlässlichen und unabdingbaren Freiheitsgrad in der Wahl von Studien, den ich auch festhalten will, irgendwie in Einklang zu bringen. Und das ist der Punkt, an dem wir die sogenannten Erweiterungskurricula erfunden haben, bei denen es sich um Folgendes handelt. Im Prinzip sind das sozusagen Sachzusammenstellungen, Studienangebote, die in sich eine gewisse Logik haben, die in denen aufeinander abgestimmte Lehrangebote zu einem bestimmten Bereich angeboten werden, die man extra registrieren kann die aber in so zahlreicher Form angeboten werden, dass eine gewisse Wahlfreiheit, eine nicht unerhebliche Wahlfreiheit für Studierende entsteht. Also wir haben im Moment 65 oder sowas Erweiterungskurricula, die versuchen in einer Weise die Idee der selbstbestimmten Studienwahl aufzugreifen, indem gesagt wird, zu Ihrem Normalstudium haben Sie noch 15 oder 30 ECTS in der Regel, die können sich selber aus den Erweiterungskurricula aussuchen und dort aus den Erweiterungskurricula können Sie jetzt zu 15 ECTS nehmen, alte Geschichte oder Einführung in die empirische Sozialwissenschaft oder Hungaristik oder so etwas Ähnliches. Und der Vorteil, also Vorteil jetzt, ich rede zugegebenermaßen mehr mal von der Universitätsleitungsperspektive her gesehen, obwohl ich da nicht Teil davon bin, die Idee, die damit verfolgt worden ist, ist, dass das absehbar ist, dass man auf der einen Seite eine gewisse Qualitätsgarantie hat durch die Prüfung des Curriculums, des Erweiterungskurriculums, durch die Prüfung der internen Zusammensetzung des Erweiterungskurriculums, dass die Sachen zusammenpassen und dass das einen Sinn gibt und dass man durch die Registrierung auch sehen kann, wie groß ist das Interesse daran und an der Stelle gewisse Ressourcenplanung sich verbinden kann damit, sodass man also sieht, wenn sich für Zeitgeschichte oder für Ethik oder was immer so und so viele Studierende interessieren, dann muss man vorsehen, da muss man für diesen Fachbereich, für dieses Erweiterungskurriculum zusätzliche Mittel vorsehen und kann die auch vorsehen, weil man das vergleichsweise rechtzeitig weiß. Ist das, was Sie wissen wollten, oder wollten Sie was anderes wissen? Okay. Gut, sonst, dann gehe ich nochmal jetzt schnell hinüber zu dem nächsten großen Hauptpunkt, der uns jetzt dann einige Zeit beschäftigen wird und den ich heute zumindest mal anreißen kann. Und da bin ich nun also wirklich zurück zu Platon und bin dabei, das ist meine Absicht auf dieser Seite, Ihnen einen Text aus der Politeia, fünftes Buch, 474 folgende. Politeia wird zitiert mit diesen Seiten der Stephanus-Ausgabe. Das sind die Seiten der Stephanus-Ausgabe, die Sie in jedem Politeia, in praktisch allen Ausgaben der Politeia jeweils beim Text dabei haben. Stephanus-Ausgabe aus dem 16. Jahrhundert, eine klassische, paradigmatische Ausgabe der platonischen Werke. Also, ich werde Ihnen auseinanderlegen aus Textpassagen, die daran anknüpfen, die Entstehung, die systematische Entstehung der Struktur, der Basisstruktur der Ideenlehre, sag's mal ganz abgekürzt, also die berühmten platonischen Ideen, die dann auch ihre Visualisierung, ihre Verbildlichung gewinnen im Höhlengleichnis. Das Höhlengleichnis wird uns an ein, zwei Stellen noch begegnen. In der philosophiegeschichtlichen Debatte diesbezüglich. Die Entstehung dieser platonischen Philosophie-Themen Ihnen herausentwickeln, ein wenig aus dem platonischen Text. Und das mache ich allerdings mit einem sehr spezifischen Hintergrund, mit einem sehr, sehr spezifischen Absicht. Und diese Absicht führt mich zu der Bezeichnung der Vorlesung Bildung und Datenbanken. Wenn Sie sich anschauen, wie das beim Platon entsteht, dann entdecken Sie in einiger Überraschung, würde ich mal sagen, dass die Basisingredienzien, das, was Platon mobilisiert, um eine Ideenwelt zu konstruieren, dass diese Basisingredienzien direkt verbunden sind und in direkte Beziehung gesetzt werden können zu dem, was der Wittgenstein im Tractatus als eine Basisphilosophie vorschlägt, und das ist der erste Schritt, und der zweite Schritt, direkt in Beziehung gesetzt werden können zu dem, was mit Datenbanken funktioniert. Also, das sage ich jetzt zugegebenermaßen sehr allgemein und abstrakt, das werde ich einlösen müssen. Letztlich ist meine Antwort, also ein wichtiger Zug dessen, was ich Ihnen da vermitteln möchte, ist, dass gerade vor dem Hintergrund der Bologna-Debatte, in der eine Disjunktion aufgemacht wird zwischen dem humanistisch-platonischen Ideal der Selbstbestimmung durch gesteigerte Erziehungsprozesse und auf der anderen Seite der Ökonomisierung und der Verrechnung und der Technisierung und der Datenbanken, dass gegen diese Dichotomisierung es wichtig ist zu sehen, dass beim Platon in der Entstehung der Ideenlehre selber ein elementarster Technizismus drinnen ist, der in einer Weise direkt zu da, also nicht direkt, aber in der von mir genannten und auszuführenden Linie zu einer Betrachtung der Welt unter dem Aspekt von Datenbanken führt. Damit Sie wissen, worauf das hinausläuft. Dazu werde ich, also ganz dorthin werde ich nicht kommen heute. Ich fange mal an dabei und mache die folgende Beobachtung, Bemerkung, dass Platon damit, also Platon versucht zu definieren, was die Philosophie ausmacht, welche Charakteristika haben Philosophinnen, und er sagt, um das zu charakterisieren, gehe ich aus von zwei Beobachtungen, die sich vorfinden im Allgemeinverständnis, im allgemeinen Erfahrung, der menschlichen allgemeinen Erfahrung und im und sozusagen im in den Mustern des Umgangs mit der Welt, die wir vorfinden. Die erste Voraussetzung ist die, dass Leute aller Orten und immer wieder und alles Verschiedene anstreben, begehren. Also witzigerweise, unter Anführungszeichen, witzigerweise ist sein erstes Beispiel, womit er beginnt, es wollen doch viele Leute schöne Knaben. Das ist doch etwas, was man wirklich gerne hat und was man als eine Basisbegehrenstruktur annehmen kann. Nicht nur schöne Knaben, sondern auch guten Wein zum Beispiel oder entsprechende Prestigeposten, Prestige-Ehrungen. Siehst du nicht, dass die Liebhaber des Weins es ebenso machen wie die Freunde der Knaben? Nämlich, also das eine ist diese Begehrenstruktur, man will etwas, man will eine Trieberfüllung, wenn Sie so wollen. Und das Zweite, was er voraussetzt, ist, ein wichtiger Zug im menschlichen Verhalten ist, dass es nicht um irgendwelche zeitweise und wechselnden Trieberfüllungen gibt, mal dieses, mal jenes, sondern dass man wirklich, wenn man es ernsthaft mit Weinliebhaberinnen zu tun hat, dann ist es so, dass die bereit sind, dass die sozusagen bereit sind, alles, was mit Wein zu tun hat, mit hineinzunehmen in ihre Begehrensstruktur. Sie werden also im Vergleich mit den Knaben, sagt er, wenn du mal Knaben gerne hast, dann findest du eine Entschuldigung dafür, Knaben gern zu haben, egal wie die ausschauen. Wenn die eine stumpfe Nase haben, dann sind sie sozusagen keck und frech. Und wenn sie eine zu weiße Hautfarbe haben, dann sind sie unschuldig, so ähnlich. Wenn du wirklich Wein gerne hast, dann findest du jeden Wein gut. Du findest quasi für jedes dieser Beispiele, findest du eine Entschuldigung. Was er damit sagen will, ist, es gibt sozusagen einen Zug im menschlichen Wesen zur Totalisierung des Begehrens. Wenn Sie eine Bob Dylan-Anhängerin sind, dann wollen Sie alle Platten von Bob Dylan und Sie wollen in alle Konzerte gehen und Sie wollen die Filme auch, in denen er aufgetreten ist. Sie wollen es sozusagen im Ganzen haben. Das muss nicht so sein. Aber die Voraussetzungen, dieses aufs Ganze gehen, diese komprehensive, diese totalisierende Note, ist etwas, was der Platon nimmt und was er aufgreift und wo er sagt, an dieser Stelle gehe ich mal weiter. Wir streben etwas an und wenn wir das halbwegs ernst meinen, dann haben wir den Zug dessen, dass wir alles davon haben wollen. Und das ist jetzt vielleicht der eine Punkt, den ich noch bringen möchte und an dem ich Schluss mache. Diese Art von Totalisierung führt er jetzt ein, in der Diskussion der Frage Einsicht. Es geht doch auch so, sagt er, dass man genauso wie man von Wein alles haben will, auch diejenigen, die gerne klug sind, die gerne Einsicht gewinnen, Weisheit, Sophia gewinnen, für die muss man doch dasselbe vorsehen, nämlich dass die auch so einen ganzheitlichen Anspruch darin haben. Die wollen nicht ein bisschen Weisheit, sondern die wollen schon the real thing, wenn ich so sagen darf. Und dieses, der Real Sync, übernimmt er von dieser menschlichen Triebstruktur, und da hat er dann eine kleine Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit ist die, dass sich ein guter Wein oder eine ehrenhafte Position ein bisschen schneller und leichter definieren lassen als Weisheit, als Klugheit, als Einsicht oder sowas ähnliches. Und er also vor der Frage steht, okay, ich kann mir in etwa vorstellen, was die Leute wollen, die einen guten Wein wollen, aber was wollen eigentlich die Leute, die Einsicht wollen, die an dieser Stelle klug sein wollen? Woran erkenne ich die? Das ist ja weniger greifbar. Ehrenstellen sind greifbarer als Weisheit. Und an dieser Stelle, wo es sozusagen darum geht, zu bestimmen, was die eigentlich jetzt wollen, die auf Weisheit aus sind, führt er einen sehr zentralen Unterschied ein. Und da sagt er, okay, da muss ich davon ausgehen, dass es Leute gibt, die wollen dieses und jenes, die wollen jede Art von Info, von Informationen und vielleicht auch Einsichten. Und dann gibt es andere, die wollen nicht beliebige oder irgendwelche Einsichten, sondern die wollen die Einsicht. Die wollen Einsicht ohne viel. Die wollen die Wahrheit, die wollen die wirkliche Wahrheit, die wollen nicht diese und jene Infos, die wollen das, was es zu wissen gibt. Und die Frage stellt sich dann als nächstes natürlich so, dass man sagt, und was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint, dass jemand sagt, was soll ich mir vorstellen darunter, dass jemand die Wahrheit als solche will, das Wissen als solches will und nicht irgendwelche Wissensinhalte. Was ist damit gemeint? Und das, eine Antwort auf diese Frage zu geben, heißt natürlich, eine Antwort auf die Frage zu geben, was Philosophie ist, was Philosophinnen sind, weil Philosophinnen will er definieren als diejenigen, die in dieser speziellen Sache sind. So wie die Weinliebhaberinnen, also diejenigen, die belegen können, dass sie Weinliebhaberinnen sind, die können ein bisschen Sachen vorweisen. Das kann man nachprüfen. Wir sind jetzt vor der Frage, was können die vorweisen, was Nachprüfbares vorweisen? Die sagen, sie sind Philosophinnen. Und das wird die Frage sein, auf die ich dann das nächste Mal weiter eingehe. Danke.